Warum dauert die Zuverlässigkeitsprüfung bei Sicherheitsmitarbeitern so lange? Das erfährst du in diesem Video.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jörg Zitzmann und du hörst den Podcast für Schutz und Sicherheit. Den Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast für Schutz und Sicherheit und im YouTube-Kanal der Akademie für Sicherheit. Ich hatte vor einigen Wochen, ihr erinnert euch, ein Video, eine Podcast-Folge, da ging es darum, dass ein Verband gefordert hat, dass bei Veranstaltungen zukünftig die Mitarbeiter keine 40a-Schulung mehr haben sollten oder bräuchten. Und ich habe dazu Stellung genommen, das Video werden wir hier unten verlinken, kannst du das gerne nochmal anschauen und habe dann darauf Reaktionen bekommen. Die meisten waren positiv, haben gesagt, ja, das sehen wir auch so. Und dann hatte ich zwei extreme Reaktionen. Eine extreme Reaktion war von einem der Teilnehmer in diesem Verband, der gesagt hat, also das, was ich da erzähle, das ist völliger Blödsinn. Und ich habe ja auch gar keine Ahnung von Veranstaltungen. Ich hätte da noch nie was gemacht. Und außerdem hätte ich mich auf eine anonyme Quelle bezogen. Das wäre ja völlig unseriös, das ginge gar nicht. So, daraufhin habe ich den Herrn eingeladen, doch mal selbst im Podcast hier dazu Stellung zu nehmen, dass er eben seine Meinung hier erläutert. Das wollte er nicht. Er hat dann mit mir telefoniert. Es war ein sehr nettes Gespräch, ein sehr sympathischer Mann, der eben, wie gesagt, hier ein Unternehmen hat, das hauptsächlich für Veranstaltungen hier Personal stellt. Und er war also weiterhin der Meinung, die brauchen eigentlich gar keine 40a-Schulung. Und außerdem wären die völlig falsch qualifiziert und seine Mitarbeiter würden 110 Stunden Schulung bekommen im Thema Crowd-Management. Ja? So, 110 Stunden, kann sich jeder ausrechnen, das sind fast 3 Wochen Vollzeit. Also Respekt, ich glaube, er ist damit der Einzige in ganz Deutschland, der das tut für die Mitarbeiter, die hier im Veranstaltungsschutz tätig werden sollen. Ja, abgesehen davon, auch das habe ich ja thematisiert, haben wir ja sehr viele Mitarbeiter im Bereich, die nur sehr begrenzte Deutschkenntnisse haben. Ja, und auch da kann sich jeder überlegen, was dann wohl hängen bleibt, wenn die 110 Stunden hier Crowd-Management-Schulung bekommen, wie viel die dann danach umsetzen könnten. Ja, und das war also wie gesagt die eine Meinung. Ich werde auch demnächst noch 2 Fachleute zum Thema Veranstaltung interviewen, die nochmal als Fachleute dann eben dazu Stellung nehmen. Wer denn jetzt nun recht hat, der Kollege von dem Verband oder ich, oder vielleicht gibt es ja noch eine ganz andere Meinung, das, wie gesagt, werden wir demnächst hier uns ansehen und anhören. Ja, aber es gab noch eine andere Stimme, und zwar hat mich ein Mitarbeiter von einer großen zuständigen Behörde in einer großen deutschen Stadt angerufen und hat gesagt, also er findet es ganz toll, diese Podcast-Folge, das ist ganz 1:1 genau, wie er das Ganze sieht. Auch ihn habe ich gebeten, dass er das doch bitte im Podcast uns mehr mal erzählen sollte, weil ich kann ja hier theoretisch viel erzählen. Hat er gemeint, das geht also gar nicht. Ich darf auch seinen Namen nicht nennen. Ich könnte mich allenfalls an die Pressestelle dieser großen zuständigen Behörde in dieser großen deutschen Stadt wenden. Er hat mir aber gleich gesagt, das macht keinen Sinn, weil der von der Pressestelle natürlich wieder keine Ahnung von dem ganzen Thema hat. Okay, also, wie gesagt, ich werde demnächst noch 2 Fachleute zu dem Thema hier im Podcast und im YouTube-Kanal haben. Und dann kann sich jeder selber eine Meinung dazu machen, ob es eben Sinn macht, dass die Mitarbeiter bei Veranstaltungen 40a-Schulung haben oder eben nicht. Gut, als Nebeneffekt habe ich dann diesen Kollegen von dieser zuständigen Behörde gefragt, ein großes Problem, was ja alle Unternehmen haben, die im Bereich Veranstaltung tätig sind in der Bewachung, dass diese Zuverlässigkeitsprüfung so lange dauert. Warum dauert es so lange? So, und dann hat er mir das genau erklärt und das möchte ich jetzt eben hier erläutern, warum das eben teilweise viele, viele Monate dauert, bis dann wirklich hier eine Erlaubnis kommt. Nochmal als Hintergrund, als Wiederholung, ich denke, das sollte allgemein bekannt sein, aber vielleicht ist auch der eine oder andere Neuling dabei. Wenn man in der Sicherheitsbranche arbeiten möchte, muss man mindestens 18 Jahre alt sein, man muss mindestens die Unterrichtung auf 40a Gewerbeordnung haben, Sachkundeprüfung oder höherwertige Qualifikation und man muss eben zuverlässig sein. So, und das Ganze funktioniert so, dass das Unternehmen den Mitarbeiter beim Bewacherregister anmeldet und beim Bewacherregister geht diese Anmeldung dann an die zuständige Behörde, kann in der Stadt zum Beispiel ein Ordnungsamt sein, gibt es in den Ländern verschiedene zuständige Behörden. Am Land sind es die Landratsämter normalerweise. So, und jetzt wird da die Zuverlässigkeit überprüft. Und jetzt ist die Frage, warum dauert das so lange? Was ist da das Problem? Die zuständige Behörde fragt verschiedene Sachen ab. Zum einen das Bundeszentralregister, das sogenannte erweiterte Führungszeugnis des jeweiligen Betroffenen, und macht eine Anfrage beim jeweils zuständigen Landeskriminalamt, ob über die jeweilige Person hier Erkenntnisse vorliegen. Und diese Anfrage beim LKA, wenn die keine Erkenntnisse haben, dann geht es nach Angaben dieses Mitarbeiters der zuständigen Behörde sehr schnell, dauert es 7 bis 14 Tage und dann bekommen wir die Info, also alles grüner Bereich, Thema erledigt. Was hat es aber jetzt mit diesem Bundeszentralregister und dieser Geschichte auf sich? Der Mitarbeiter von dieser zuständigen Behörde hat mir gesagt, dass leider das Niveau der Leute, die angemeldet werden sollen, immer schlechter wird. Und, fand ich eine sehr spannende Aussage, wenn ein Mitarbeiter abgefragt wird, der noch nie mit einer Behörde irgendwas zu tun gehabt hat, dann dauert diese ganze Geschichte maximal 7 bis 14 Tage. Heißt also, wenn ein Mitarbeiter hier angemeldet wird beim Bewacherregister, zuständige Behörde überprüft ihn und es ist gar nichts. Es gibt keine eindeutigen behördlichen Führungszeugnisse, es gibt keine Erkenntnis beim LKA, gar nichts. Dann wäre die Freigabe innerhalb von 14 Tagen. Aber er sagt eben, es kommt immer öfter vor, dass eben hier Leute angemeldet werden sollen, bei denen die eben nicht diese berühmte weiße Weste haben. Und dann verzögert sich's. Jetzt aber die Frage, warum verzögert sich das jetzt teilweise ein halbes Jahr oder bis zu 9 Monate? Ja, das liegt an Folgendem. Die zuständige Behörde bekommt dieses erweiterte Führungszeugnis. Hier haben wir jetzt als Beispiel keine Eintragung, also Thema erledigt. So, wenn jetzt aber hier Eintragungen wären, 50 Tagessätze wegen Körperverletzung, 30 Tagessätze wegen Ladendiebstahl, was auch immer. So, dann darf die Behörde, die zuständige Behörde, nicht aufgrund dieses Führungszeugnisses entscheiden und sagen, der hat hier 3 Vorstrafen, alles hier Delikte gegen fremdes Eigentum und wir sagen, der ist jetzt nicht zuverlässig. Das darf die Behörde nicht, sondern sie muss dann bei der zuständigen Behörde die Akteneinsicht beantragen. Heißt, die stellen jetzt an die Staatsanwaltschaft in XY-shausen den Antrag, bitte schickt uns diese Akten zu. Und jetzt muss ich wieder unterscheiden, ist es ein laufendes Verfahren, also ist es noch nicht abgeschlossen, oder ist es ein schon abgeschlossenes Verfahren? Ist es ein schon abgeschlossenes Verfahren, dann ist es einfach eine Frage, wie lange braucht es diese Staatsanwaltschaft, um dieser Amtsanfrage nachzukommen. Ja, die haben natürlich normalerweise auch was anderes zu tun, als hier nämlich Akten quer durch Deutschland zu verschuppern. Das heißt, auch das wird schon mehrere Wochen dauern. Habe ich jetzt aber ein laufendes Verfahren, dann kann es sein, dass die Akten erstmal überhaupt nicht rausgeben. Es könnte sein, dass die Akten im Moment gar nicht selber haben, weil zum Beispiel der Verteidiger von den Betroffenen Akteneinsicht beantragt hat. Das heißt, dann hat erstmal der die Akten. Dann bekommen die irgendwann wieder zurück. So, und dadurch kann sich das Ganze jetzt hier ganz lang verzögern und dann dauert es eben zum Schluss mehrere Monate. Ja, die beantragen es, dann wird es irgendwann zugeschickt, dann muss ja die zuständige Behörde das erstmal überprüfen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Problem, was ich auch schon mehrfach angemahnt habe, weil es gibt ja keine konkreten Vorgaben, wann ist jemand zuverlässig und wann gilt jemand als nicht zuverlässig, sondern jede Behörde, jede zuständige Behörde entscheidet jetzt für sich selbst, erkennen wir an, dass der zuverlässig ist oder erkennen wir ihm das nicht an. Ja, ich habe hier im mittelfränkischen Bereich von 2 verschiedenen zuständigen Stellen 2 Extremfälle mal mitbekommen. Im einen Fall hat ein Mitarbeiter, schon ein bisschen länger her, heute gibt es sowas ja nicht mehr, eine Video-DVD nicht in die Videothek zurückgebracht. Und deswegen wurde er dann verurteilt wegen Unterschlagung und deswegen durfte er wegen Unzuverlässigkeit nicht in der Bewachung arbeiten. Das ist das eine Beispiel. Beim anderen Beispiel hat ein Mitarbeiter 100 Tagessätze wegen Betrug bekommen. 100 Tagessätze, da muss es um einen mindestens mittleren 5-stelligen Eurobetrag gegangen sein. 100 Tagessätze heißt, der Typ gilt als vorbestraft, über 90 Tagessätze. Und trotzdem hat die zuständige Behörde gesagt, er darf arbeiten. Ja, aus meiner Sicht völliger Blödsinn. Es müsste hier eine bundesweit einheitliche Regelung geben. Aber wie immer, mich fragt ja keiner. Also, das heißt, wir haben hier noch den Unterschied, jede Behörde behandelt das Ganze anders. Ja? So, und dann, erst dann bekommt das Unternehmen, das diese Anfrage eingereicht hat, Ja oder Nein. Wir stellen uns das in der Praxis vor, ein Mitarbeiter möchte anfangen. Wir haben jetzt, wie dieser Film aufgenommen wird, April. So, jetzt wird er beim Bauherrregister angemeldet und im Oktober bekommt er die Erlaubnis, dass er arbeiten darf. Ja, was wir dann natürlich inzwischen längst gemacht haben, hat sich einen anderen Job gesucht. Ja, und das war das, was der Kollege von diesem Verband eben bemängelt hat. Wo soll ich denn die Leute herbekommen für meine Veranstaltungen, wenn diese Überprüfung der Zuverlässigkeit so lange braucht? Ja, nichtsdestotrotz, ich bleibe bei meiner Meinung, brauchen die Leute dort eine Qualifikation mindestens nach 34 Jahren, beziehungsweise eine Schulung. Qualifikation ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen für diese 40 Stunden bei der IHK sitzen. Okay, also, das heißt, dadurch ist dieser ganze Prozess so lang. Jetzt gibt es noch Details, die das Ganze noch komplizierter machen würden. Es kann zum Beispiel sein, dass jetzt hier jemand als Minderjähriger was angestellt hat. Da muss gegebenenfalls ein Erziehungsregister eingesehen werden. Hat er vielleicht Jugendarrest bekommen? Ja, da muss man wieder überlegen, lang ist das her? Vielleicht war er als 15-Jähriger noch nicht geistig so weit. Kann man das vielleicht ein Auge zudrücken oder nicht? Das sind alles Punkte, die hier immer noch beachtet werden müssen. Ja, und ein ganz großes Problem, das will ich jetzt hier gar nicht vertiefen, weil sonst dauert das Ganze hier noch 3 Stunden. Was ist denn, wenn wir hier Mitarbeiter haben, die eben erst kurz in Deutschland sind? Ja, dann gibt es logischerweise in Deutschland keinerlei Informationen, ob der irgendwann mal irgendwo irgendeine Straftat begangen hat. Und wenn es kein Rechtsabkommen mit dem Land gibt, wo er herkommt, dann könnte der theoretisch in einem anderen Land 3 Morde begangen haben, aber er hat in Deutschland ein einwandfreies behördliches Führungszeugnis. Ja, das sind also alles so Sachen, die das Ganze nicht einfacher machen hier. Okay, so, also das sind die Informationen, die ich von diesem Mitarbeiter einer zuständigen Stelle an einer großen deutschen Stadt bekommen habe. Und vielleicht kann jetzt der eine oder andere nachvollziehen, warum es einfach so lange dauert, dass das Verfahren so, wie es ist, nicht sehr sinnvoll ist. Habe ich gerade erläutert, auch verstehe ich nicht, wenn zum Beispiel hier im Führungszeugnis drinsteht, der hat 2 Jahre Gefängnis bekommen wegen Raubüberfall. So, dann ist völlig egal, was in der Akte drinsteht, der ist definitiv unzuverlässig. Warum muss dann die Akte noch angefordert werden? Nein, die Akte muss angefordert werden, es darf nur aufgrund der Akte dann entschieden werden. Es darf nicht aufgrund nur dieses Ausdrucks hier entschieden werden. Gut, das war's für heute. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche, alles Gute und bis zur nächsten Folge.
Das war's für heute vom Podcast für Schutz und Sicherheit. Dem Podcast für alle, die in der Sicherheitsbranche etwas erreichen wollen. Ich bin Jörg Zitzmann und vergiss nie, wenn du nichts änderst, ändert sich nichts.